Ja, liebe Geschwister, ich darf Sie also auch ganz, ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst und wünsche uns allen eine gesegnete Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus unter seinem Wort. Ja, überall, wo also die Wahrheit Gottes verkündigt wird, ja, da ist natürlich der Feind auch tätig, das wissen wir. Und jeder, der die Wahrheit unter die Leute bringt, ja, ist Ziel seiner Angriffe. Ob das nun eine Mitarbeiterin ist im Kindergottesdienst, die zu einem Leben mit Jesus Christus aufruft, oder ob es ein Rentner ist, der missionarische Seniorenarbeit macht, oder eine Erzieherin, die über den Glauben an Jesus Christus spricht, ja, oder der Prediger, der auch weiterhin in aller Klarheit und Reinheit das Wort Gottes verkündigt. Sie alle sind Ziel seiner Angriffe. Und wer schon mal solche Angriffe erlebt hat, der weiß, dass er das aus eigener Kraft nicht schaffen kann. Dass er den Feind ja wirklich nicht in den Griff bekommt, weil er nämlich aus der unsichtbaren Welt agiert, zu der derjenige überhaupt keinen Zutritt hat. Und deswegen ist es natürlich wichtig, und der Apostel Paulus fordert uns ja dazu auf, dass wir die geistliche Waffenrüstung in Anspruch nehmen, die sehr hilfreich ist. Aber, liebe Geschwister, das entscheidende Mittel, um wirklich Angriffe ja von den Mächten der Finsternis abwehren zu können, ist und bleibt das Gebet. Und interessanterweise schließt ja der Apostel Paulus das große Thema geistliche Waffenrüstung mit Gebet ab. Und angesichts der Tatsache, dass wir in den nächsten Tagen ja diesen besonderen Tag da feiern, diesen Buß- und Bettag, wollen wir heute Morgen schlicht und einfach mal über das Gebet sprechen. Und Grundlage ist dieser eine Vers, aus Epheser 6, dieser Vers 18, den ich zunächst einmal vorlesen möchte, also Epheser 6, Vers 18, wo es da heißt, also wie gesagt, je nachdem, welche Bibelübersetzung ihr da habt, mit allem Bitten und Flehen betet alle Zeit im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich. Nochmal, mit allem Bitten und Flehen betet alle Zeit im Geist, wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich. Wir wollen nochmal stille werden. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du jetzt nach deiner Verheißung mitten unter uns bist und bitten dich, dass du uns jetzt dieses Wort auftust, dass du uns sagst, was wir ja auch bezüglich dieses Themas Gebet wirklich noch zu lernen haben. Und so geben wir dir jetzt alle Ehre, loben und preisen dich und sagen dir von Herzen Dank. Amen. Wenn wir diesen einen Vers betrachten, dann fällt ja sofort auf, dass der Apostel Paulus kein Bild mehr verwendet, was ja so typisch ist, wenn er die geistliche Waffenrüstung vorstellt. Könnt ihr jetzt hier allerdings mal eine Quizfrage machen, wer kennt diese sechs Bilder dieser geistlichen Waffenrüstung? Da haben wir ja einmal den Gürtel der Wahrheit, dann haben wir den Panzer der Gerechtigkeit, dann kommen die Stiefel des Evangeliums, dann der Helm des Heils, Schild des Glaubens und Schwert des Geistes. Das sind also diese sechs Bilder bezüglich dieser geistlichen Waffenrüstung. Und hier, was das Gebet anbetrifft, womit er dieses Thema, große Thema abschließt, verwendet er kein Bild. Er sagt also jetzt nicht etwa, schnallt euch den Rucksack des Gebetes an oder hüllt euch in den Mantel des Gebetes. Nein, das alles macht er nicht, oder dass er irgendeinen vergleichbaren Gegenstand findet, der dem Apostel Paulus sicherlich eingefallen wäre. Nein, er tut das nicht. Und damit macht er also ganz klar, dass das Gebet offensichtlich kein weiterer Teil der geistlichen Waffenrüstung ist. Dass man also, oder diesen Teil, den man da noch hinzufügen könnte, sondern dem ganzen Gebrauch der geistlichen Waffenrüstung liegt das Gebet zugrunde. Das heißt, das Gebet ist letztendlich für alle Rüstungsteile zuständig. Ganz, ganz wichtig, dass wir das also festhalten. Das ist das eine, was auffällt, wenn man diesen einen Vers liest. Und das andere, was sofort auffällt, ist, dass in diesem einen Vers ein Wort gleich mehrere Male auftaucht, nämlich dieses kleine Wort alle. Es heißt ja, mit allem Bitten und Flehen, betet alle Zeit, wacht dazu mit aller Beharrlichkeit und im Gebet für alle Heiligen und für mich. Also dieses kleine Wörtchen alle taucht hier also mehrere Male auf und das muss ja natürlich auch schon eine Bedeutung haben. Und zwar diejenige, dass eben Beten keine Nebensache ist, liebe Geschwister. Beten ist in der Tat keine Nebensache, sondern ja, es ist letztendlich eine Sache meiner ganzen Person, meines ganzen Wesens, meines ganzen Herzens, ja, meiner ganzen Hingabe. Das ist letztendlich das Gebet. Und Gebet ist im geistlichen Kampf absolut lebensnotwendig. Wer das nicht lernt, wer das nicht versteht, wird auf Dauer diesen Angriffen schutzlos ausgeliefert sein. Müssen wir ganz klar festhalten. Warum ist das so? Warum ist das so? Weil eben das Gebet die Hand bewegt, die die Welt bewegt, nämlich die Hand Gottes. Aus diesem schlichten, einfachen Grunde ist es so. Und ich habe als Mensch, das müssen wir uns auch vor Augen halten, ich habe als Mensch keine Möglichkeit, diesen geistlichen Kampf direkt zu führen mit dem Feind. Habe ich nicht. Aber ich habe eben diese wunderbare, große Möglichkeit des Gebetes, dass die Hand Gottes bewegt. Und dass ich weiß, dass der lebendige Gott mich hört, wenn ich zu ihm rufe. Bin also nicht wehrlos diesen Angriffen des Feindes ausgesetzt. Ja, wie gehen wir jetzt mit diesem einen Vers um? Wenn Sie den sich nochmal vor Augen halten, den sich nochmal im Gedächtnis aufrufen, dann liegt im Grunde genommen, sage ich mal, der Predigttext fest, auch die Einteilung, wie wir da vorgehen. Das liegt nämlich an dem Wörtchen alle. Und zwar mit allem Beten und Flehen, was nicht anderes heißt, sei kreativ im Gebet. Und dann heißt es, geht es weiter, betet alle Zeit, sei treu im Gebet. Dann wacht dazu mit aller Beharrlichkeit, sei also wachsam, sei also ausdauernd, sei diszipliniert im Gebet. Und dann noch der letzte Punkt für alle Heiligen und für mich, was im Grunde genommen nichts anderes ausdrücken will, sei auch fürsorglich im Gebet. Also wunderbar, dieser eine Vers legt im Grunde genommen die Einteilung des Predigttextes fest. Sei kreativ im Gebet, sei treu im Gebet, sei wachsam, ausdauernd, diszipliniert im Gebet und sei fürsorglich im Gebet. Und so wollen wir mal diesen einen Vers angehen. Kommen wir also zu diesem ersten Punkt, sei kreativ im Gebet. Also mit allem Bitten und Flehen im Geist. Und in seinem Wort gibt uns ja der lebendige Gott viele Möglichkeiten des Gebetes. Alleine, in der Gemeinschaft, ja, öffentlich auch, was sicherlich relativ selten vorkommt. Nur wenn man es tut, in der Öffentlichkeit zu beten, dann sollte man allerdings darauf achten, dass man durch seine Körperhaltung die anderen Menschen nicht irgendwie vom Kopf stößt oder irgendwie irritiert. Aber wie gesagt, es kommt eigentlich relativ selten vor. Ich sage das nur deshalb, das war 1988, als ich hier mit dem IABC, mit Albert Janssen, da eine Missionsreise gemacht habe nach Indien. Da war das nämlich, für ihn war das gang und gäbe, in der Öffentlichkeit zu beten. Ob das nun am Flughafen war oder am Bahnhof war oder sonst auf öffentlichen Plätzen. Es wurde also immer gebetet und da ist mir das manchmal aufgefallen, dass man auch irgendwie so die Leute, die da vorbeigehen, dass man sie vom Kopf stoßen kann oder dass man sie irgendwie irritieren kann. Also muss man sehr vorsichtig sein, wenn man öffentlich betet. Also das ist eine Möglichkeit. Dann kann ich natürlich auch mit dem gesprochenen und mit gesungenen Worten kann ich beten. Dann kann ich natürlich auch in verschiedenen Körperhaltungen beten. Nicht sitzend, stehend, kniend, mit gefalteten Händen, ja, teilweise mit erhobenen Händen. Und ich habe auch noch die Möglichkeit, ja, mit verschiedenen Anliegen zu beten. Sei es Lob, sei es Bekenntnis, sei es Dank, was ganz wichtig ist, auch die Fürbitte, so wie wir es immer in unserer Gebetsgemeinschaft hier tun, und natürlich auch das Gebet für einen selbst. Das natürlich auch. Also ganz wichtig, dass wir wirklich die Kreativität des Gebetes auch ausnutzen, denn wir müssen immer wissen, der Feind hat ein ganz großes Interesse daran, dass der Mensch die Wahrheit Gottes nicht hört, dass der Mensch nicht zum lebendigen Glauben an den Herrn Jesus Christus kommt und dass der Feind ebenso will, dass die missionarische Tätigkeit behindert oder sogar eben zerstört wird. Die Gemeinde, das muss uns auch klar sein, die Gemeinde ist kein neutrales Terrain. Sie ist immer Angriff des Feindes, das müssen wir wissen. Und wenn wir wollen, dass die Gemeinde wächst, dass sie stärker wird, dass sie auch nach außen hin Wirkung zeigt, dann brauchen wir die Macht des Gebetes. Heute sowieso und in Zukunft noch viel, viel mehr. Darüber müssen wir uns also wirklich im Klaren sein. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, was eben diese Vielfalt des Gebetes, was also die Kreativität des Gebetes anbetrifft, das Gebet soll geschehen im Heiligen Geist. Und das Beten im Heiligen Geist heißt jetzt nicht, dass ich da irgendwelche unverständlichen Worte daher sage. Nein, sondern, dass die Verbindung zum Vater und zu seinem Sohn Jesus Christus ermöglicht wird, hergestellt wird. Und das andere noch, der Heilige Geist ist es auch, der es ermöglicht, dass mein Gebet vom Herrn Jesus Christus gehört wird, dass es dort ankommt und dass der Herr Jesus Christus dieses Gebet so an seinen Vater weiterleitet, dass es ihm angenehm und wohlgefällig ist. Denn, liebe Geschwister, auch das müssen wir ganz klar sehen, wir sind nicht immer in der Lage, das Rechte zu beten. Das mag alles in guter Absicht geschehen, aber wir wissen manchmal gar nicht, ob das, was wir für jemanden beten, auch wirklich das Richtige ist. Aber der Herr Jesus Christus weiß es und deswegen wird er unsere Gebete so dem Vater bringen, dass sie ihm angenehm und wohlgefällig sind. Das heißt, beten im Heiligen Geist. Das ist also der erste Punkt, sei also wirklich Kreativität, nutze die Kreativität des Gebetes. Der zweite ganz, ganz wichtige Punkt ist, alle Zeit beten oder sei wirklich treu im Gebet. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir Menschen kennen, für die das Gebet so ein Notgroschen ist. Sie sind froh darüber, dass es ihn gibt, aber sie sind noch dankbarer, wenn sie ihn nicht gebrauchen müssen. Und sollte es mal notwendig sein, dann erwarten Sie aber auch, dass Gott Ihnen sofort aus dieser schwierigen Situation heraushilft. Ja, wie es das folgende Gedicht von Eugen Roth deutlich macht. Vielleicht kennt der eine oder andere dieses Gedicht. Ich darf das mal ganz kurz vorlesen. Der Mensch, solang es gut ihm geht, denkt nur selten ans Gebet. Er lebt in den Tag hinein sein Leben, denkt nicht an den, der es ihm gegeben hat. Und schiebt selbst noch den Schuldgedank, wie es fromm sein, auf die lange Bank. Doch wenn ein Unglück ihn ereilt, dann wird der Himmel angepeilt. Mein Gott, wenn es dich geben sollte, schon längst ich zu dir kommen wollte. Wie kannst du solches an mir tun? So komm herbei und hilf mir nun. Wird der Anruf dann nicht gehört, dem Notstandsglauben aberschwört. Wie kann ich denn Vertrauen fassen zu dem, der mich im Stich gelassen? Ob er das Beten je begreift, der Gott wie einen Dienstmann pfeift? Mal ganz abgesehen davon, dass das auch eine ganz unwürdige Haltung gegenüber dem lebendigen Gott ist, weil es ihn nämlich sozusagen zu einer Notbremse degradiert, ist es natürlich auch vollkommen unbiblisch. Denn zum Beispiel der Thessalonikerbrief, der erste Thessalonikerbrief im Kapitel 5, Vers 17, der fordert uns ja dazu auf, betet alle Zeit, betet ohne Unterlass, das heißt eben nichts anderes. Sei wirklich treu im Glauben. Das schreibt uns auch jetzt hier der Apostel Paulus. Und damit ist doch klar, dass Beten keine Sache ist, ja, wie soll ich sagen, dass man einmal am Tag macht, wie das Zähneputzen. sondern das Beten ist wirklich die Grundhaltung im Leben des Kindes Gottes. Es ist die Grundhaltung im Leben des Kindes Gottes. Und Gebet ist wirklich Ausdruck der persönlichen Beziehung, der persönlichen Verbindung zu meinem Herrn Jesus Christus. Und ich denke, was jetzt kommt, das ist das Entscheidende, was meinen ganzen Tag durchzieht. Was meinen ganzen Tag durchzieht. Diese ungebrochene Zwiesprache mit dem Herrn. Natürlich ist jetzt die Frage, wie sieht das aus? Wie sieht das aus, dieses Beten, was meinen ganzen Tag durchzieht? Sagen wir zuerst einmal, was es nicht bedeutet. Nicht gemeint ist damit, dass ich in jedem wachen Augenblick meines Lebens hörbar und wahrnehmbar bete. Das haben Jesus Christus und die Jünger auch nicht gemacht. Nicht gemeint ist auch damit, dass ich irgendwelche vorformulierten Gebete mechanisch immer wieder am Tag wiederhole, ohne mir da noch irgendetwas dabei zu denken. Das hat sogar Jesus Christus aufs Schärfste verurteilt. Lesen wir nur Matthäus 6, den Vers 7. Jesus Christus hat das aufs Schärfste verurteilt. Aber was ist dann wirklich damit gemeint, dass das Beten wirklich meinen ganzen Tag durchziehen soll? Also, allezeit beten beschreibt dann in der Tat einen Lebensstil, ja, dass ich alles, was ich so jeden Tag, was ich jede Stunde so denke, so sage, so erlebe, so erfahre, so tue, hineinnehme in meine persönliche Verbindung mit meinem Vater im Himmel. Mal ganz kleine, schlichte Beispiele dazu. Wenn ich zum Beispiel etwas Schönes erlebe, dass ich zum Beispiel zu einem bestimmten Studiengang angenommen worden bin, dass ich dem Herrn danke und sage, wunderbar, Herr, dass das wirklich geklappt hat. Oder wenn ich unterwegs in der Stadt bin oder sehe etwas Böses, dass ich den Herrn bitte, Herr, bringe du das doch in Ordnung. Und wenn du mich da gebrauchen willst, dann möchte ich dir gerne zur Verfügung stehen. Oder wenn ich auf diesem Wege plötzlich einen Bekannten treffe, von dem ich aber weiß, dass er Jesus Christus nicht kennt, dass ich dem Herrn sage, ach Herr, zieh doch diese Menschen wirklich zu dir. Und wenn es jetzt wirklich zu einem geistlichen Gespräch kommt mit diesem Bekannten, dann schenke es doch, dass ich da wirklich ein Zeuge sein kann, dass ich wirklich auch die richtigen Worte da finde. Oder wenn ich vielleicht an diesem Tage auf einem schwierigen Wege bin, in ein Treffen, in ein Gespräch mit einem etwas komplizierten Menschen, dass ich Gott zuvor bitte, Herr, es gibt mir wirklich einen klaren Kopf. Es gibt mir wirklich klare Gedanken. Und lass meine Worte wirklich so wählen, dass ich ihn nicht irgendwie beleidige oder verletze. Oder wenn ich zum Beispiel an einem Autounfall vorbeigekommen bin, dass ich wirklich danke und sage, ganz herzlichen Dank, Herr, dass du es so gelenkt hast, dass ich da nicht verwickelt worden bin. Oder wenn ich nach Hause komme und plötzlich eine Enttäuschung stürzt über mich herein, dass ich zum Herrn wirklich sage, Herr, zeige mir jetzt irgendeinen Ausweg aus dieser Enttäuschung, aus dieser Situation heraus. Sehen Sie, das ist das, was ich damit meine, dass mein Gebet wirklich den ganzen Tag durchzieht. Und das ist einfach ungemein wichtig, dass ich wirklich diese vertraute Zwiesprache mit meinem Herrn Jesus Christus habe. Und wissen Sie, was das noch bewirkt? Was das noch nach sich zieht? Wenn ich diesen Lebensstil pflege, dass nämlich dadurch der Vater im Himmel geehrt wird, dass dadurch sein Sohn Jesus Christus geehrt wird und dass dadurch auch der Heilige Geist geehrt wird. Und der Vater im Himmel wird dadurch geehrt, nicht dass er letztlich über all das entscheidet, worüber ich auch zu entscheiden habe. Und der Sohn Jesus Christus wird auch dadurch geehrt, dass er für mich gestorben ist, für meine Schuld und für meine Sünden. Und vor allen Dingen, dass ich weiß, dieser Herr Jesus Christus ist auch für meinen Nachbarn gestorben, der sich vielleicht mit irgendwelchen schwierigen Problemen da herumschlägt. Dass ich auch weiß, der Herr Jesus Christus ist auch für meine Kinder gestorben, beziehungsweise für meine Enkelkinder, die ich vielleicht nur hin und wieder mal sehe, die mir aber so auf dem Herzen liegen, dass ich das weiß. Und der Heilige Geist, liebe Geschwister, der wird geehrt, indem ich Stille halten, wenn der lebendige Gott wirklich mit mir reden will. Und dass ich nicht von meinen eigenen Gedanken da überwiegend beherrscht bin. Also das ist auch noch eine ganz interessante Nachwirkung, wenn ich dieses vertraute Zwiegespräch mit meinem Vater suche, dass dadurch er selber, sein Sohn und der Heilige Geist geehrt wird. Und liebe Geschwister, wenn ich wirklich etwas ausrichten will im geistlichen Kampf, dann brauche ich diese innere Haltung der Offenheit, nicht der Hingabe und der Zwiegespräche mit meinem Herrn. Und diesen Lebensstil kann man pflegen, indem ich immer wieder diese Zwiegespräche mit meinem Herrn suche. Und jeder weiß, dass dieser Lebensstil hart umkämpft ist, weil nämlich auch der Feind weiß, dass solch ein Lebensstil uns gut tut und er deshalb alles versucht, uns von diesem Lebensstil abzubringen. Also, legen wir wirklich all unsere Kraft da rein, diese ungebrochenen, diese vertrauten Zwiegespräche den Tag über mit unserem Herrn zu führen. Damit wir das natürlich jetzt nicht falsch verstehen, Jesus Christus hat natürlich nichts gegen ein Gebet in der Gemeinschaft, keineswegs. Auch er hat sicherlich Gebetsgemeinschaft mit seinen Jüngern gehabt. Und die ersten Christen, das lesen wir ja in der Apostelgeschichte, die haben ja auch diese Gebetsgemeinschaft gehabt. Und es ist ganz wichtig, dass auch wir hier in unserer Gemeinde diese regelmäßig stattfindenden Gebetsgemeinschaften haben. Aber auf der anderen Seite muss dieses gemeinsame Gebet muss wirklich verankert sein mit dem einsamen Gebet, wo ich wirklich mit meinem Herrn ja alleine bin und ihm alles wirklich auch darlegen kann, was es dankenswert ist und was es so an Nöten und Sorgen, Problemen gibt bezüglich anderer Menschen, Glaubensgeschwister, meine eigenen und so weiter. Also, nutze die Kreativität des Gebetes, sei treu im Gebet. Und jetzt kommt der dritte Punkt, wo der Apostel Paulus sagt, sei auch wachsam und beharrlich im Gebet. So sagt es, und wach dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet. Und diese Aufforderung zur Wachsamkeit im Gebet, ja, das zieht sich quer durch das ganze Neue Testament. Selbst bei den Jüngern hat das Nachlässigwerden im Gebet, hat das Einschlafen im Gebet, ja, man möchte fast sagen Tradition. Nicht, denken wir nur an den Abend im Garten Gethsemane, kurz vor der Kreuzigung Jesu, wo man denkt, dass da doch kein Jünger schläft. Und Jesus Christus hat seine Jünger mehrere Male schlafend da gefunden. Also, nicht nur wir haben das Problem, nicht nur wir haben das Problem mit dem Nachlässigwerden, mit dem Einschlafen im Gebet, sondern das hatten damals auch schon die Jünger. Gut, das ist natürlich auf der einen Seite sehr tröstlich, aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr beschämend. Und deswegen möchte uns der Apostel Paulus hier wirklich, wirklich wachrütteln, weil er weiß, dass unsere Einsatzfähigkeit für den geistlichen Kampf ganz entscheidend davon abhängt, wie wach wir wirklich im Gebet sind. Und deswegen will er uns da also wirklich, wirklich wachrütteln. Und wach sein heißt wirklich bereit sein. Und vor allen Dingen wach sein heißt auch, sich die Erkenntnis immer wieder vor Augen halten, dass der Feind im geistlichen Kampf keinen Waffenstillstand und somit auch keine Pause kennt. Er wird uns immer angreifen, wo wir die Wahrheit Gottes, wo wir die Wahrheit der Bibel verkündigen. Er kennt keinen Waffenstillstand, er kennt somit keine Pause. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Und jetzt fügt er noch ein weiteres hinzu. Das Wachen allein genügt nicht, sondern Wachen im Gebet mit aller Beharrlichkeit. Das heißt also, wir brauchen Beharrliche, wir brauchen Ausdauernde, wir brauchen Geduldige, wir brauchen disziplinierte Beter, die immer wieder so in dieser Haltung vor dem lebendigen Gott, im Bild gesprochen, auf die Knie gehen. Aber man kann das natürlich auch wörtlich nehmen, auf die Knie gehen. Solche Beter brauchen wir. Ich möchte mal ein Beispiel ein Beispiel bringen. Und zwar, das hat jetzt nichts mit dem Beten zu tun, und zwar, das liegt aber schon einige Jahrzehnte zurück, da konnte man in einer Tageszeitung konnte man einen kurzen Artikel lesen, überschrieben, rudernd über den Atlantik. Da war also ein 38-jähriger Franzose, der Name ist mir zu schwierig, den auszusprechen, auf jeden Fall ein 38-jähriger Franzose, der startete mit seinem 8 Meter langen Ruderboot von der amerikanischen Ostküste vom Bundesstaat Massachusetts aus und nach 103 Tagen, aber jetzt kommt es, nach fast 500.000 Ruderschlägen gelangte er schließlich wohlbehalten an der bretonischen Küste. Eine schwindelerregende Zahl, 500.000. Aber diese Ausdauer, diese Beharrlichkeit, die der Ruderer da an die Tage gelegt hat, ja, die hat ihn dieses Ziel erreichen lassen, nämlich den Atlantik zu überqueren. Fast 500.000 Ruderschläge. Seht, liebe Geschwister, und solch eine Beharrlichkeit, solch eine Ausdauer, solch eine Disziplin müssen wir im Gebet haben. Dass wir wirklich die Attacken des Feindes erkennen und dass wir darin Erfahrung sammeln und dass wir auch solche Erfahrungen weitergeben können, wiederum an andere. Ganz, ganz wichtig. Und dass wir uns, sag ich mal, durch scheinbare Ruhe nicht einlullen lassen, nicht einwickeln lassen. Wie auf der anderen Seite, dass wir uns von Unruhe nicht in Panik bringen lassen. Dass wir bereit sind, Verantwortung wirklich in der Gemeinde auch zu übernehmen. Und dass wir auf diese Art und Weise wirklich so ausdauernd, geduldig, diszipliniert vor dem lebendigen Gott auf die Knie gehen. Ohne Menschen, die solch eine Beharrlichkeit im Gebet zeigen, werden wir auf Dauer nichts ausrichten, auch nicht in der Gemeinde. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Und ein letzter Punkt. Sei fürsorglich im Gebet. Betet alle Zeit, wachsam, mit aller Beharrlichkeit, mit Bitten und mit Flehen, eben für alle Heiligen und für mich, also für den Apostel Paulus. Das heißt natürlich, dass Gebet im geistlichen Kampf auch einen Gegenstand hat, hier die Heiligen. Das sind also die Christen innerhalb meiner Gemeinde bzw. außerhalb meiner Gemeinde. Und damit ist natürlich eines klar. Wer in seiner Gemeinde Gebetsarbeit, wirkliche Gebetsarbeit tun will, der muss eine ganz große Liebe haben zu seinen Mitchristen. Mit all ihren Schwächen, mit all ihren Empfindlichkeiten, mit all ihren Nachlässigkeiten, mit all ihren merkwürdigen Seiten, mit all ihren komischen Ecken und Kanten, die sie so haben. Jemand hat ja mal gesagt, im Garten Gottes, da sind die seltsamsten Pflänzchen. Ja, es ist in der Tat so. Aber dann müssen wir eine ganz große Liebe gerade zu solchen Menschen haben. Dann muss ich Geduld haben, solche Menschen zu tragen bzw. zu ertragen. Ansonsten werde ich nicht vor Gott treten können und für sie eintreten können im Gebet. Also das ist ganz, ganz wichtig, liebe Geschwister. Das ist das eine. Und dann heißt es ja hier für alle Heiligen. Damit ist es mir also nicht erlaubt, eine Auswahl zu treffen. Eben jene Glaubensgeschwister, die für mich gerade schwer erträglich sind, haben auch ein Anrecht auf meine Fürbitte. Wie natürlich alle anderen Glaubensgeschwister, wie natürlich die Glaubensgeschwister außerhalb meiner Gemeinde, wie die Glaubensgeschwister in meinem Land und vor allen Dingen wie die Glaubensgeschwister, die um der Wahrheit willen, die dafür einstehen, auf diesem Globus auf Schärfste verfolgt werden, gefoltert werden und so weiter und so fort. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Ganz, ganz wichtig, dass wir wirklich diese Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern haben. Egal, wie sie getaktet sind. Und dann fügt der Apostel Paulus ja jetzt hier noch eine interessante Information hinzu, denn er legt ja sehr viel Wert darauf, und jetzt komme ich auf die Epheser zu sprechen hier, Denn er legt ja sehr viel Wert darauf, dass die Epheser erfahren, wie es ihm momentan ergeht. Und die Situation für den Apostel Paulus war zu der Zeit sehr, sehr schwierig. Er saß nämlich im Gefängnis. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum gibt er ihnen diese Information weiter? Und zwar aus dem ganz klaren Grunde, weil der Apostel Paulus möchte, dass die Epheser ganz konkret, ganz praktisch und ganz zielorientiert beten. Und nicht so nach dem Motto, ach Herr, segne doch unseren Bruder Paulus, Amen. Nein, so möchte er es nicht. Sondern, dass die Epheser für die Mitgefangenen beten, für die Mithäftlinge, für die Aufseher, für die neuen Christen, die da im Gefängnis zum Glauben gekommen sind und für den Apostel Paulus, dass er weiterhin den Mut, die Freudigkeit, die Kraft, die Standfestigkeit bei der Verbreitung des Evangeliums bekommt und erhält. Deswegen gibt er ihnen diese Information. Und es fällt ja bei der Weitergabe dieser Information fällt ja auf, dass er um eine Sache nicht betet. Er betet jetzt hier in diesem Fall, er betet nicht um die Freilassung aus dem Gefängnis, was ja durchaus legitim wäre. Aber hier tut er es nicht. Das heißt natürlich nicht, um da jetzt nicht falsche Schlussfolgerungen zu ziehen, das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt ganz persönlich für meine menschlichen Bedürfnisse nicht beten dürfte. Also, dass zum Beispiel eine Krankheit zurückgehen darf, dass zum Beispiel Schmerzen nicht mehr so stark sind oder dass sich zum Beispiel bestimmte Geldsorgen erledigen lassen. Natürlich darf ich ganz konkret für meine menschlichen Bedürfnisse beten. Aber hier macht es der Apostel Paulus anders. Hier setzt er seine Prioritäten eben ganz anders, sondern dass er eben in der schwierigen Lage, in der er sich jetzt befindet, auch weiterhin diesen Mut, diese Freudigkeit, diese Kraft, diese Ausdauer, diese Standhaftigkeit hat, wenn es um die Verbreitung des Evangeliums geht. Ja, und das gilt natürlich auch für uns heute. Das gilt natürlich auch für uns heute, dass wir im geistlichen Kampf wirklich ganz konkret, ganz praktisch, ganz zielorientiert beten. Und nicht nur nach dem Motto, Herr, ich bitte dich für alle Heiligen, Amen. Nein, sondern, dass wir für den Prediger beten, dass wir für den Vorstand beten oder für die Ältesten beten, dass wir für die Mitarbeiter beten, die in der Gemeinde da tätig sind, dass wir für die anderen beten, die momentan Schwierigkeiten haben. Was weiß ich, weil sie sich in einer Depression befinden oder eine bevorstehende OP oder dass sie Geldsorgen haben, Ängste, Zweifel, geistliche Durchstrecken, was weiß ich, was es da alles gibt. Ganz klar, das möchte der Apostel Paulus, dass wir konkret, praktisch, zielorientiert beten. Und dazu noch ein letztes, damit möchte ich schließen. Damit wir wirklich so beten können, ist es ganz, ganz wichtig, dass du in der Gemeinde lebst. Dass du in der Gemeinde lebst, das heißt, dass du Kontakte knüpfst, dass du mitleidest, dass du mitfühlst, dass du alles miterlebst, dass du dich mitfreuen kannst und so weiter. Wenn du nur aber spontan bzw. distanziert in der Gemeinde lebst, dann wirst du vieles nicht mitbekommen. Das heißt, du wirst dann auch nicht konkret, praktisch, zielorientiert beten können. Also ganz, ganz wichtig, dass du wirklich in der Gemeinde lebst. Also, fassen wir das ganz kurz zusammen. Das ist ja gar nicht mal so schwierig. Dieser eine Vers, halten wir uns den immer wieder vor Augen. Was will er uns mitgehen, auch für die nächste Woche? Nutze die Kreativität des Gebetes. Sei treu im Gebet. Sei wachsam, ausdauernd, diszipliniert im Gebet. Und vor allen Dingen sei fürsorglich im Gebet. Das möchte ich uns allen wirklich für die kommende Woche, eigentlich für immer, bis wir hier von dieser Erde abdanken, möchte ich Ihnen das wirklich ans Herz legen und auch mitgeben. Amen.